weiter.
Ich mach weiter.
Ja, okay. Mach du weiter.
Ich habe das letzte Mal versprochen, dass wir heute speziell auf das Thema Ehelosigkeit, Single sein eingehen wollen, keinen Partner haben. Und wenn man diese Frage nachgeht, die kann man ja nicht einfach so beantworten. Weil es gibt ja verschiedene Facetten von Single sein, von Ehelosigkeit, von keine Partnerin, keinen Partner haben. Das könnte man wahrscheinlich eine Woche oder so drüber reden. Einige dieser Facetten möchten wir kurz anschauen. Und es gibt Menschen, die sich ganz bewusst für Ehelosigkeit entschieden haben. Das ist eine dieser Facetten. Ich habe mich entschieden, ehelos zu leben. Und das sind nicht nur Leute, die in einem Kloster sind oder in einer Kirche, die gibt es überall in der Gesellschaft.
Und es gibt dann die Menschen, die unter dieser Ehelosigkeit auch leiden, die sich eben nicht bewusst dafür entschieden haben, sondern die einfach noch keinen Partner gefunden haben und das eben auch schwierig wird im Leben von diesen Menschen.
Und dann gibt es noch solche, die sind gar nicht auf der Suche. Die sind einfach glücklich, zufrieden, so wie sie sind, alleine. Und die suchen zurzeit gar nicht. Das gibt es auch.
Und danach gibt es noch Menschen, die in irgendeiner Beziehung, sei es auch familiär, aber vielleicht auch gegengeschlechtlich, verletzt worden sind. Und trotz Sehnsucht sich nicht mehr getrauen, sich zu öffnen für eine Beziehung.
Und dann gibt es noch viele, viele andere Dinge. Es gibt jedoch zwei, drei grundsätzliche Dinge, die ich glaube, die trotzdem für alle Situationen zutreffen. Und eine dieser Dinge ist, Ehe und Ehelosigkeit sind gleichwertige Berufungen. Ich sage es nochmals. Single sein ist gleich viel wert wie verheiratet sein. Und wir wissen von der Seelsorge, kennen wir einige Singles, die gerne verheiratet sein möchten. Und wir kennen einige Verheiratete, die gerne wieder Single sein möchten.
Und das ist halt schon oft so im Leben von uns. Wir haben so Idealbilder und so Idealvorstellungen. Und das, was wir gerade nicht haben, das möchten wir unbedingt. Und dort ist ja so schwierig, dann sich nicht nur auf das, was in meinem Leben nicht ist, zu konzentrieren, sondern auch das, sich zeigen zu lassen und zu erleben, was ist. Auch wenn es nicht ganz so ist, wie es tief vielleicht in meiner Sehnsucht ist.
Also ganz wichtig, Ehelosigkeit, Single sein und verheiratet sein ist gleichwertig. Gibt es da biblische Begründungen? Ja klar, Jesus war Single, der war nie verheiratet. Das ist ein Beispiel. Im 1. Korinther 7.
Hat auch nur kurz gelebt, oder?
Ja, doch, so 33 Jahre oder so. Aber genau. Und Paulus schreibt im 1. Korinther 7,7: Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Also das ist aus meiner Perspektive richtig frech, der Paulus, oder? Der sagt eigentlich, bitte heiratet nicht mehr. Es ist nicht Zeit zum Heiraten, sondern wir haben jetzt für anderes Zeit. Und das sind so einfach so zwei Dinge, Jesus selber und Paulus, wo man merkt, das ist wirklich, wirklich gleichwertig.
Wir haben es vorhin schon angetönt, Ehe ist nicht eine Voraussetzung, um glücklich zu sein. Vielen scheint es so, aber ich kenne ganz, ganz viele, und das tut mir auch oft leid, viele Ehepaare, die einander, die einzelnen, der Mann oder die Frau, die machen einander das Leben auch schwer. Und die sind dann vielleicht im ersten Verliebtsein glücklich, aber dann im Wachsen miteinander, einander durchtragen, da kann es sehr, sehr schwer werden. Also Ehe ist keine Garantie, um glücklich zu sein.
In der Seelsorge habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu mir kommen oder zu uns kommen, die ungestillte Bedürfnisse haben, auf den verschiedensten Ebenen. Und die Frage, wie gehe ich damit um? Weil die sitzen da bei mir und ich kann denen, die Bedürfnisse von denen, die kann ich überhaupt nicht stillen. Aber was habe ich eine Lösung für diese Menschen? Und da gibt es einen Weg, wie man seine Bedürfnisse auf allen Ebenen wirklich stillen kann. Und zwar, wir können all unsere Bedürfnisse bei Gott stillen. Und ich weiß, es fällt mir regelmäßig sehr schwer, das zu glauben und dem nachzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendjemand anderes brauche, der meine Bedürfnisse bestillt. Aber im Tiefsten bin ich davon überzeugt und erlebe es auch immer, dass das möglich ist. Es gibt zwei Stellen zu dem Thema. Und es ist auch der Weg, den ich dann versuche, in der Seelsorge mit Menschen zu gehen. Wie können diese Menschen Gott begegnen, dass Gott ihnen ihre Bedürfnisse stillen kann? Ich kann das nicht. Im Joel 2,25 heißt es, und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben. Mein großes Heer, das ich gegen sie gesandt habe. Also wenn du immer das Gefühl hast, dass dir etwas geraubt worden ist, dass Bedürfnisse nicht gestillt wird, dann ist die klare Verheißung von Gott, ich werde dir das zurückgeben. Das ist eine Herausforderung. Ich habe vor etwas bald 10 Jahren meinen Job aufgegeben, weil ich einen anderen Job wollte. Und seitdem habe ich keinen richtigen Job mehr. Und ich weiß, Gott wird mir das zurückgeben. Punkt. Ich sage das jetzt hier und weiß, dass es manchmal mir sehr schwer fällt, das zu glauben. Aber das gehört einfach dazu. So diese Tiefe da, Lord of the Valley, God of the Mountain, oder haben wir gesungen. Irgendwie gehört das, in meinem Leben gehört es dazu. Und dann in Johannes, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also Gott will meine Bedürfnisse so befriedigen und erfüllen, dass ich noch genug habe, um weiterzugeben. Es geht gar nicht um mich, mit meinen Bedürfnissen. Es geht eigentlich darum, wie kann ich mich von Gott so füllen lassen, dass ich etwas weitergebe. Das ist das Thema. Was kann ich weitergeben?
Genau, und das innere Gefühl von etwas fehlt mir. Ein Partner fehlt mir. Oder mir fehlt es, umarmt zu werden. Oder noch mehr Zärtlichkeiten zu haben. Dieses Gefühl ist nur eine kleine Dimension. Weil noch wenn du umarmt wirst, noch wenn du von jemandem geliebt wirst, noch wenn es dein Ehemann oder deine Ehefrau ist, dieses tiefe vielleicht Sehnsuchtsbedürfnis von geliebt zu werden, kann auch dadurch nicht vollends gestillt werden. Also heißt es, es ist nur so wie eine Art Vorwand. Mein Mann, meine Frau oder meine Freundin, mein Freund können dann meine tiefsten Bedürfnisse, die ich habe und all das, was mir fehlt, können das mir geben. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Und man sieht das, wie die Leute, wie unsere Gesellschaft das immer wieder sucht, diese tiefen Bedürfnisse zu befriedigen. Und sie suchen das im anderen Menschen und scheitern daran. Ich kann, auch wenn wir jetzt 36 Jahre verheiratet sind, ich kann nicht all seine Bedürfnisse befriedigen. Ich kann es nicht. Einige gibt es, ja, aber ich kann nicht alle. Und genau dort, wenn wir auch als Single gelernt haben, was es heißt, wir haben es gesungen heute, dass bei ihm alles ist. Er ist es. Wenn ich das mir nicht nur als schöne Bibelphrase eintrichtere, Religion, sondern wenn ich mein innerstes Herz ausstrecken kann und sagen kann, es stimmt, du bist es. Auch wenn es jetzt keine physische Umarmung in dem Sinn ist, es geht viel tiefer. Es ist eine Begegnung im Herzen. Ich habe das auch selbst erlebt mit dem Thema der Versöhnung. Da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen. Ich war, ist noch nicht so lange her im Leben, habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr unglücklich war über eine Entwicklung. Es kam nicht so, es hat damit Zusammenhang, dass Thomas eben nicht im Beruf seine volle Entfaltung haben konnte. Und ich habe gemerkt, das macht mich traurig, das macht mich auch wütend, das macht mich wütend auf Leute, die seine Begabung nicht sehen und ihn nicht einsetzen können oder ihm nicht helfen können, beruflich seinen Einsatz bringen zu können. Und ich habe gemerkt, dass ich da innerlich wie unzufrieden, wirklich unzufrieden wurde. Und ich habe mit dieser Situation vor Gott gerungen. Und irgendeinmal musste ich selber ein Seminar vorbereiten über das Thema Versöhnung. Und da hat Gott zu mir gesprochen, was Versöhnung heißt. Ich habe immer nur gedacht, Versöhnung heißt, alles, was hinter mir ist, das ist aufgearbeitet, damit bin ich versöhnt. Da kommt nichts mehr von meiner Vergangenheit auf mich zurück. Und dann hat Gott mir gesagt, nee, Versöhnung ist nicht nur die Vergangenheit. Versöhnung ist auch die Gegenwart. Das Ja haben zum Jetzt. Und in diesem Jetzt, auch wenn es nicht so gekommen ist, wie du gedacht hättest, es gerne gehabt hättest, dort, wo deine Sehnsucht wäre, auch wenn es nicht so ist. Versöhnung heißt, ein Ja, dieses Ja zu haben und diesen Frieden von Gott in Anspruch nehmen zu können. Das ist Versöhnung im Jetzt. Und dann ging es weiter. Es gibt nicht nur die Versöhnung im Jetzt, sondern auch die Versöhnung mit der Zukunft. Und was heißt das? Das heißt, dass ich vertrauen darf, dass Gott als Gott der Liebe mich kennt, meine Bedürfnisse kennt und mir begegnen will in diesen Bedürfnissen, auch wenn es vielleicht im Moment eben gerade noch nicht gestillt ist. Und das heißt versöhnt sein mit der Vergangenheit, versöhnt sein in der Gegenwart, im Frieden leben zu können, nicht immer nur das anschauen zu müssen, was eben nicht ist, wie ich es möchte, und Frieden haben für die Zukunft, zuversichtlich sein, dass Gott es gut meint mit mir und mich nicht strafen will, weil ich jetzt noch keinen Freund habe oder weil jetzt eben die Situation gerade so ist. Und dieses Vertrauen auf ihn, er meint es gut. Das ist für mich Versöhnung, in Versöhnung leben und Versöhnung erleben können. Das war für mich eine, ja, mit x Jahren Glaubensleben, das war so eine tiefe Erfahrung. Und das ist das, was mich sehr, sehr, sehr geprägt hat.
Also dieses Ja zu meiner Vergangenheit, dieses Ja zu meinem Jetzt, wo ich stehe und wer ich bin, und dieses Ja für die Zukunft. Das heißt nicht, dass alles gut ist. Aber das heißt, es war und es ist und es wird sein. Und auch die Erfahrung zu erleben, ich kann nicht alle ihre Bedürfnisse erfüllen und sie kann nicht meine Bedürfnisse erfüllen. Zu dem Ja sagen zu können, das war was, so wie ein innerer Schritt, sagen, ja, es ist so. Ich würde das so gerne machen. Alle Bedürfnisse meiner Frau erfüllen, das kann ich euch sagen, das wäre super, wenn ich das könnte. Aber ich habe jetzt ein Ja, dass ich das nicht kann und muss einiges Gott überlassen. Nun haben wir uns gedacht, wenn wir über Single-Sein reden, dass man ja die Singles zu Wort kommen lassen sollte. Ich habe zwei Personen gebeten, eine Frau und einen Mann, kurz etwas zu sagen, wie sie mit dem Thema Sexualität und Beziehung umgeben. Ich habe ihnen nicht gesagt, was sie sagen sollen. Und ihr könnt jetzt diese beiden kurzen Videos, die werden jetzt abgespielt.
Hallo zusammen. Ich soll was sagen zu Sexualität und Single-Sein. Für mich hat das immer sehr stark mit Berufen zu tun gehabt. Natürlich habe ich versucht herauszufinden, bin ich für Ehe berufen oder für Ehelosigkeit. Irgendwann war dann klar, eigentlich für die Ehe, aber was ist denn dann der Dienst? Wie kann ich Gottes Liebe, die ich erfahren habe, in dieser Welt weitergeben? Und dann hat mich das bis ans Ende der Welt geführt, in die Himalaya-Region und wieder zurück. Und in allen Beziehungen hat sich nie diese eine Beziehung herauskristallisiert. Für mich sind es immer Freundschaftsbeziehungen, Familienbeziehungen, aber vor allem Gemeindebeziehungen gewesen, die mich halten, in denen ich Liebe verschenken kann, in denen ich dienen kann. Und damit hat sich wahrscheinlich auch meine Person grundsätzlich entwickelt und hin zu einer integrierten Sexualität. Ich denke, das ist die Entwicklung des Menschseins. Ja, es braucht sicherlich ein Dorf. In einem Dorf gibt es ganz verschiedene Verwandtschaftsbeziehungen. Für mich ist die der Tante, der Patin, der Schwester, der Tochter immer noch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da müssen wir neu ganz viel, viel größer denken als nur auf Kernfamilie hin. Ja, ansonsten sage ich einfach immer, das volle Potenzial entfalten, nicht irgendwie sich in eine Ecke verstecken und denken, ich bin jetzt nur halber Mensch. Nein, ich bin sicherlich keine Mimose, sondern wirklich, ja, dass ich meinen Stand in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft einnehme und dort zum Segen werde. Ich denke, das gibt euch ein bisschen Anstoß zum darüber reden und darüber zu reflektieren. Macht's gut, tschüss.
Hallo zusammen. Beziehungen sind für mich das, was das Leben als Mensch letztendlich ausmacht. Und für mich als Single spielt da die Gemeinde, also die Kirche, eine ganz zentrale Rolle. Sie erlaubt es mir, mit Menschen von verschiedenen Generationen und Hintergründen unterwegs zu sein, auf ein gemeinsames Ziel hin, echte, tiefe Beziehungen zu leben, Menschen zu haben, die mich spiegeln, die mir ins Leben reden, die Anteil nehmen an meinem Leben und das ohne in einer romantischen Beziehung zu sein. Sie erlaubt es mir auch ein Stück weit Familie zu leben, also mit Menschen von der Großeltern- und Elterngeneration, aber auch mit Jugendlichen und Kindern unterwegs zu sein, ein Stück Weg zu gehen, um ja, Familie zu leben, auch wenn man jetzt wie ich weg von seiner leiblichen Familie wohnt und selbst keine Kinder hat. Die Sexualität auf der anderen Seite ist ganz klar an eine romantische Beziehung gebunden und etwas, das ich als Single jetzt halt nicht ausleben kann oder will. Und das ist ein Nachteil, für mich vor allem der Mangel an Zärtlichkeit. Als Single-Mann, der nicht mehr bei seiner Familie wohnt, sind Zärtlichkeiten wirklich eine Seltenheit. Und das ist ein Nachteil. Was mir dabei hilft, ist auch immer die Vorteile vom Single-Sein zu sehen und zu leben. Ganz konkret die Flexibilität, die ich habe, die ganze Zeit, Energie und Ressourcen, die ich zur freien Verfügung habe und in Projekte investieren kann, die mir am Herzen liegen, wie zum Beispiel die Jugendarbeit, das mir auch immer wieder sehr viel Lebensqualität und Lebensfreude bringt.
Gut, wir wollen weitergehen. Ich bin ja daran, eure 27, also wir Fragen zu beantworten. Wir möchten noch auf zwei, drei Fragen eingehen. Jemand hat die Frage gestellt nach der Stelle im Epheser, wo die Frau sich dem Mann unterordnen soll und all diese Dinge und wie der Mann das Haupt der Frau sein kann. Also die Beantwortung dieser Fragen, die würde auch sehr lange dauern, wäre ein abendfüllendes Thema. Auf jeden Fall, die Theologen haben sehr viele Bücher zu dem Thema geschrieben. Was ich machen möchte, ich möchte so wie einfach einige Pinselstriche aufzeigen, in welche Richtung wir denken bei diesem Thema. Also es ist nicht ein umfassendes Bild, sondern man kann sich dann vorstellen, das sind so die ersten Striche für ein Gemälde, das da entstehen könnte. Und ihr könnt dann selber weitermalen. Ein wichtiger Aspekt im ganzen Eheverständnis von uns ist, dass die Einheit im Vordergrund steht. Wenn die Ehe ein Abbild ist von dreieinigen Gott, dann ist Gott zuerst als eins. Also es geht immer zuerst um die Einheit und nicht, wer hat das Sagen. Ich habe mal einen koptischen Mönch noch diese Frage gestellt, wie das denn sei, wer jetzt der Chef sei, der Mann oder die Frau. Und er hat mir eine Antwort gegeben, die beeindruckt mich heute immer noch. Er hat gesagt, schau, der Mann ist das Haupt, die Frau ist das Herz. Wenn das Herz hört aufzuschlagen, dann stellt das Gehirn ab. Wenn das Hirn aufhört, dann stellt das Herz ab. Also diese hundertprozentige Abhängigkeit voneinander, das ist für uns eines der Zentren einer Ehe. Es geht nicht darum, wer ist Kopf, wer ist Herz, wer hat was zu sagen, sondern die Einheit zu finden steht im Vordergrund und dass wir gemeinsam, man ist auch abhängig voneinander. Also wenn ich was tue, dann betrifft das sie. Wenn sie was tut, betrifft es mich auch.
Das sind ja nur Bilder, die uns helfen sollen. Es gibt dasselbe Bild mit Haupt und Hals. Ein Kopf ohne Hals, der sieht nur ganz beschränkt. Es ist der Hals und die Drehung, die die Weite geben. Und so ist es auch das Gemeinsame. Und das ist auch nur ein Hilfsbild, um zu zeigen, das eine geht nicht ohne das andere.
Was heißt das, als Mann Haupt zu sein? Das ist ganz einfach, den Kopf hinhalten, die Schläge einstecken. Ich bin schuld, Punkt. Ja, wenn das Bild stimmt, das Paulus hier braucht, was hat Jesus gemacht? Er ist ins Kreuz und hat unsere Schläge eingesteckt. Das war seine Hauptaufgabe. Und als Mann, da darf ich manchmal hinstehen und Schläge einstecken, die gar nicht für mich gewesen wären. Das ist okay. Ab und zu macht man das auch für die Kinder. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Was auch wichtig ist, was man viel, viel vergisst, ist, die Bibel redet sehr viel über Beziehungen. Und man vergisst, dass eigentlich alle Stellen, die es gibt zum Thema Beziehungen, auf die Ehe angewendet werden sollten oder dürfen. Einige Beispiele. Im Epheser 4,26 heißt, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also wenn man das lebt in einer Ehe, dass wenn ich wütend bin, zornig auf meine Frau, dass ich das am Abend noch kläre, ist etwas ganz Wichtiges. Das steht hier nicht für die Ehe, das gilt für jede Beziehung.
Philipper 2, 2-4. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern das in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Ich habe das auch schon so vorhin angetönt. Das Lernen, Beziehung heißt Lernen, von sich auch wegzuschauen. Und das ist ein Gewinn, wenn man das lernt und lernen kann.
Die Stelle sagt, nichts aus Eigennutz zu tun. Und jetzt könnten wir den ganzen Abend wieder über Sexualität reden. Weil die heute Sexualität in der Gesellschaft ist eine total eigennützige Sache, oder? Es geht um meine Befriedigung, Punkt. Und wenn die Bibel schon sagt, dass nichts aus Eigennutz zu tun, gilt das auch für die Sexualität. Und jetzt sprechen wir über ein Thema, das man wieder weit entfalten kann. Was heißt das im Bereich der Sexualität, nichts aus Eigennutz zu tun? einfach mal zu erzählen, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Befriedigung in unserer Sexualität.
Da geben wir Seminare und die heißen Intimität. Das wäre ein Wort, das das Eigennützige in der Sexualität ein bisschen thematisiert, indem wir das Wort Intimität geschaffen haben.
Und in Johannes 17 heißt es, dass wir alle eins sein sollen. Habe ich schon viel dazu gesagt und das gilt auch für die Ehe. Also das sind so wichtige Pinselstriche für uns, um dieses Bild von Ehe zu malen, was das bedeutet.
Und in unserer Seelsorge haben wir uns auch immer wieder damit beschäftigt, mit diesem Thema Epheser und die Frau. Wenn der Mann schon das Haupt ist, wer ist denn die Frau? Eben, ist sie der Hals, ist sie das Herz? Das ist nur ein Bild. Was ist die Aufgabe der Frau, wenn die Aufgabe des Mannes ist, seine Frau zu lieben? Dann ist offensichtlich auch dasjenige das, was einem Mann wahrscheinlich auf die Länge am schwersten fällt, wenn er schon die Aufgabe oder den Auftrag bekommt, zu lieben. Ein Mann kann vielleicht eher seine Liebe verlieren. Und was ist dann bei einer Frau? Ein Gefahrenpunkt, auf den mir Epheser eingegangen wird. Die Frau soll ihren Mann achten. Wenn wir so unsere Gesellschaft anschauen, was Frauen zerstören können mit Nichtachten, mit zerstörerischem Nörgeln, Aussetzen, schon wieder was falsch gemacht oder Verachtung eben dem Mann, wenn er nicht das bringt, was er bringen sollte, entgegenbringen. Also sind hier zwei Gesellschaftsprobleme drin. Was heißt es, die Frau mehr lieben als dich selbst in einer Beziehung? Was heißt es für die Frau, den Mann achten, egal was er jetzt macht und ob es mir passt oder nicht passt?
Ich habe ganz viele Fragen gehabt zum Thema, wie pflegt man eine Beziehung, was habt ihr für Tipps? Und alle, die uns kennen, die wissen wir, dass wir in der Regel keine Tipps geben. Weil Tipps helfen nicht, weil die funktionieren vielleicht für uns und die sind für andere Menschen ganz anders. Aber es gibt so zwei, drei Dinge, die man sagen kann dazu. Was ganz wichtig ist, dass Gott der Dritte im Bund ist. Das heißt konkret, ich kann jedes Problem mit ihm besprechen. Und ich kann es mit meiner Frau zusammen mit ihm besprechen, aber ich kann es auch alleine. Das ist ganz wichtig. Und es gibt gewisse Dinge, die bespreche ich nur mit Gott, ja nicht mit meiner Frau. Manchmal ärgert die mich so, dass mir nur Gemüse und Tiere in den Sinn gekommen, wenn ich an sie denke. Und die spreche ich dann aber nicht aus. Aber bei Gott habe ich gelernt, wenn das mal wieder kommt, dann mache ich das. Der kann mit dem umgehen. Und der hilft mir dann, das meine Frau wieder richtig zu sehen. Also wirklich das Bewusstsein im Alltag, dass Gott der Dritte im Bund ist, das ist zentral. Das hat so viele Facetten, da kann man lange darüber reden. Ein anderer Aspekt ist, ich wurde mal von jemandem gefragt, Thomas, kennst du Jesus? Was denkt ihr, was ich gesagt habe? Ja. Und dann sagt er zu mir, das ist dein Problem. Ich denke, okay, jetzt wird es spannend. Ja, ich war ein bisschen stolz darauf, auch Jesus zu kennen, wisst ihr? Dann sagt er, weißt du, im Moment, wo du das Gefühl hast, Jesus zu kennen, hörst du auf, nach ihm zu suchen, weil du ihn kennst. Und das ist für die Ehe genau dasselbe. Im Moment, wo ich glaube, meine Frau zu kennen, höre ich auf, mich nach ihr zu sehnen, nach ihr zu suchen und mit ihr im Gespräch zu sein und Neues an ihr zu entdecken, was sie für ein Mensch ist. Das ist mir so stark bewusst worden in diesem Moment, in meiner Gottesbeziehung, aber auch in meiner Beziehung zu ihm, zu sagen, ich kann immer wieder Neues entdecken. Ich kenne sie nicht allzu schlecht, meine Frau. Aber die hat immer wieder Überraschungen bereit. Genau. Und dann war noch eine Frage. Wie kann man mit Nichtchristen gut über das Thema Sexualität sprechen? Es gibt eine Frau, habe ich einen Vortrag gehört, wenn die im ÖV fährt, dann liest sie immer Bücher über Sexualität, dass im Titel irgendwo Sex steht. Und sie sagt, das ist der beste Weg, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe mich das noch nie getraut, einfach, dass ihr das wisst. Aber das ist ein ganz wichtiges Element, dass wir selber einfach einen Wortschatz entwickeln und wirklich eine positive Einstellung dazu haben, darüber zu reden. Ich muss mich nicht schämen, über das Thema zu reden. Sondern ich habe eine positive Einstellung, das gehört zum Leben, das ist das Wichtigste. Und auch ein bisschen zu überlegen, was kann ich für Worte gebrauchen, welche Worte möchte ich lieber nicht brauchen. Aber diese positive Einstellung, die hat mich immer beeindruckt. Die Frau ist nicht Christ, aber ich finde das so faszinierend. Ich lese Bücher über Sexualität im öffentlichen Verkehr und Leute sprechen mich an, die sprechen andauernd über das Thema. Ich habe den Mut noch nie gehabt, einfach, dass sie das wisst.
Ich finde es ganz wichtig, dass man selber wie seinen Weg in der Sexualität eben gefunden hat. Ich bin überzeugt, dass es für mich so stimmt. Und wenn ich einfach nur, weil jemand etwas gesagt hat, das nachspreche, dann bin ich nicht identisch. Das meine ich dann nicht. Und genau so werden wir dann in der Öffentlichkeit als Christen auch behandelt. Wir sind ja vielleicht selbst nicht ganz überzeugt davon, wie wir was sagen. Und über Sexualität mit jemandem zu sprechen, der vielleicht nicht Christ ist, bedeutet, dass ich mir selber zuerst meine Meinung, die kann sich ja entwickeln, die muss ja nicht immer dieselbe sein, die kann sich wirklich entwickeln mit dem Reifwerden. Dass ich mir selbst diese Meinung auch, dass ich dazu stehe, was ich jetzt denke, was dort, wo ich stehe, jetzt richtig ist. Das ist ein Teil meiner Identität. Und wenn ich die gefunden habe, dann kann ich mit jedem, ohne fromm zu reden, über Sexualität sprechen. Und dann werde ich echt. Und es ist nicht irgendetwas Aufgesetztes, das dann in den Medien steht, ja, die Christen mit ihren veralteten Meinungen, oder?
Gut, jetzt gibt es ja dann Kleingruppen und es gibt wieder drei Fragen, die sollten jetzt dann da kommen. Was hat mich angesprochen heute? Was hat mir Mühe gemacht? Und wo wäre ich für Gebet dankbar? So diese drei Fragen für die Kleingruppen. Mhm.